Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Neben der klassischen Diplomatie und der Außenwirtschaftspolitik sind Kultur und Bildung die dritte Säule der deutschen Außenpolitik. Und die bröckelt, muss man sagen. Nach dem Austauschprogramm Goethe-Institut im Exil wird nun auch der Freiwilligendienst kulturweit eingestellt. Der brachte junge Menschen an Kulturstätten in aller Welt. Das letzte Mal wird das im September der Fall sein. Gleich ein Gespräch mit dem Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission, Roman Luckscheiter. Außerdem eine Hommage an Wolf Biermann auf der Bühne des Staatstheaters in Meiningen, die Villa Beer, eine Ikone der modernen Architektur in Wien, und die Malerei des Barocks im Museum für Schöne Künste in Gent, und zwar die von Frauen. Und mit Michael Bulgakow in München fangen wir an. An den Kammerspielen hat Jette Steckel Bulgakows Opus Magnum Der Meister und Margarita für die Bühne adaptiert. Mehr als 10 Jahre hat Bulgakow daran geschrieben und das Buch wurde schnell das, was man Kult nennt. Entsprechend wurde Der Meister und Margarita schon für Hörspiel und Filme adaptiert und immer wieder auch fürs Theater. Wie nun von Jette Steckel, Hausregisseurin am Hamburger Thalia Theater. Christoph Leibold hat einen langen Abend gesehen.
Es ist ein Theaterabend wie eine Matroschka-Puppe, eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte. Erzählt wird von einem Moskauer Autor, Bulgakow, der an einem Buch schreibt, das im Stalinismus nicht erscheinen darf. Denn die wilde Fantasie, die sich darin austobt, birgt systemsprengende Kraft. Dieses Buch handelt von einem anderen Autor, dem Meister, und der schreibt seinerseits ein Buch, das der Zensur zum Opfer fällt. Und das wiederum handelt von Jesus, der auf seine Weise gleichfalls ein verbotener Autor war. Er wird zum Verstummen gebracht, lautet doch seine Erzählung,
dass jede Staatsgewalt eben auch eine Gewalt ist.
Und dann wäre da noch der Leibhaftige, der des Meisters Werk um Teufelsbeitrag ergänzt, indem er beispielsweise Menschen mit magischen Tricks verschwinden lässt und so die Regeln der Realität außer Kraft setzt. Bulgakows Roman ist ein überbordendes Buch. Dass Jette Steckel aber auch noch Bulgakows Lebensgeschichte in Form autobiografischer Texte des Autors in ihre Theateradaption einbaut, ist eine Matroschka-Verschachtelung zu viel.
Der Kampf gegen die Zensur ist meine Pflicht, wo sie auch sei und in welcher Macht sie auch existiert.
Bulgakow und seine Figur, der Meister, sind beide verbotene Schriftsteller, weshalb sie Steckel zu einer Figur verschmelzen lässt. Soweit, so stimmig. Nur macht das den ohnehin recht vertrackten Stoff noch komplizierter und erhöht so nicht gerade die Zugänglichkeit der Inszenierung.
Realität ist immer Erzählung und hat einen Autoren und ist erfunden.
Bulgakows Lebensgeschichte, wie sein Roman, zeugen von der befreienden Kraft einer entfesselten Fantasie. Und sei es auch nur eine innere Freiheit der Gedanken, die sie auftut. Das interessiert Steckel offenkundig. Und so, wie sich Bulgakow dabei nicht ans Gängelband einer bündigen Narration legen lässt, macht sich Steckel frei von den Zwängen einer schlüssigen Dramaturgie. Die Szenen prallen hart aufeinander, getrennt oft durch abrupte Lichtwechsel. Und ebenso krasse Stilwechsel. Es gibt Gesangsnummern, Wiebke Puls als Teufel etwa performt eine eigenwillige Coverversion des von Bulgakow inspirierten Rolling Stones Klassikers Sympathy for the Devil. Es gibt unter Text Überlast sich mühsam dahinschleppende Dialogpassagen und es gibt live im Off gefilmte und auf die Bühne übertragene Szenen. Etwa wenn sich Linda Pöppel als von ihrem geliebten Meister getrennte Margarita den nackten Körper mit grüner Salbe einschmiert. Die Salbe soll sie zur Hexe machen, auf dass sie zum Meister fliegen kann. In Steckels Inszenierung dient die grün geschminkte Haut außerdem dazu, Pöppel per Greenscreen-Verfahren im Video durchsichtig zu machen. Hexerei sozusagen.
Das ist ja nahezu fantastisch.
Dass in der Fülle manche Szenen mehr überzeugen als andere, geschenkt. Wirklich problematisch ist, dass sie sich nicht zueinander fügen. Klar, Steckel will das Disparate, schwer zu fassende. Aber etwas Verbindendes wie die assoziative Logik eines Fiebertraums hätte schon nicht geschadet. In Steckels Inszenierung nichts davon. Sie ist vor allem eins, fahrig.
Mein Gehirn wurde ganz leicht vor Erschöpfung. Ich war am Fliegen, ja, so ein Silber.
Fiebrig ist nur das Spiel von Thomas Schmauser als Meister, respektive Bulgakov. Schmauser schlüpft nicht in die Rolle hinein. Er entdeckt die Figur in seinem eigenen Ich, durchlebt deren Zustände. Sehenswert auch Wiebke Puls als Teufel im Nadelstreifenanzug. Ein undurchschaubarer Trickster, der sich mit Zauberei und Schwindel, kurzum mit großer Findigkeit, daran macht, die bestehende Ordnung umzuschreiben. Im letzten Drittel des 4 Stunden zähen Abends allerdings muss Puls das Publikum in Trance versetzen. Diese Massenhypnose kommt auch im Roman vor. Dass Steckel daraus eine Zuschauer-Mitmachnummer macht, ist an sich schon dämlich. Vor allem aber widerspricht die Aktion allem, wovon die Regisseurin erzählen will. In der Hypnose wird die Fantasie gelenkt, mithin manipuliert. Dabei wollte Steckel doch eigentlich von deren Entfesselung erzählen.
Der Meister und Margarita nach Michail Bulgakov an den Münchner Kammerspielen. Ende Februar hat das Goethe-Institut das Programm Goethe-Institut im Exil eingestellt. Das gab Künstlerinnen und Künstlern ein Podium, die in ihren Heimatländern wegen Krieg oder Zensur nicht mehr arbeiten können. Das Geld für diesen kulturellen Austausch mit Ländern wie Belarus, Afghanistan, Iran oder Sudan, das konnte nicht mehr gefunden werden. Und gestern kam die Nachricht, dass es auch keins mehr gibt für das Freiwilligenprogramm Kulturweit. Damit sind in den letzten 17 Jahren rund 6.500 junge Menschen ins Ausland gegangen, vermittelt vom Goethe-Institut, vom Deutschen Akademischen Austauschdienst und der Deutschen Welle-Akademie. Organisiert wird Kulturweit von der Deutschen UNESCO-Kommission. Deren Generalsekretär ist Roman Luckscheiter. Ihn habe ich gefragt, welche Erfahrungen er gemacht hat mit dem Programm Kulturweit.
Das Kulturweit-Programm ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Programm. Es ist ein freiwilliges soziales Jahr im Ausland und ermöglicht jungen Menschen, Bildungsinstitutionen, Kulturinstitutionen im Ausland konkret zu erleben, sich dort einzubringen. Halbes bis ganzes Jahr dauert dieser Einsatz an den Einsatzstellen von unseren Partnerorganisationen, aber auch an UNESCO-Orten weltweit. Und wenn wir uns anschauen, wie die Alumni zurückgekommen sind, dann ist da ein tolles Netzwerk entstanden, wo eine Weltoffenheit geschaffen worden ist bei jungen Menschen, ganz im Sinne der UNESCO, dass man eben durch Bildung, durch Kultur auch am Frieden arbeitet. Und diese Weltoffenheit, der Geist des internationalen Austauschs, des sich Verständigens, des Brückenbauens, das ist für uns natürlich die 17 Jahre lang immer ein sehr wichtiges Thema.
Ja, Sie weisen auf die Brücken hin, die gebaut werden mit solchen Programmen. Man muss vielleicht nochmal sagen, das sind junge Menschen zwischen 18 und 26, also gerade selbst auch in einer wichtigen Entwicklungsphase. Die gehen dann in andere Länder, um deren Kulturen kennenzulernen und die Deutsche natürlich auch zu vermitteln. Gerade in Zeiten internationaler Krisen und Spannungen wäre das ja wahrscheinlich hilfreich, diesen Austausch zu pflegen. Wie sehen Sie das?
Wir sind völlig überzeugt, dass das ein passendes Programm ist, auch in diesen Zeiten. Und wir müssen jetzt sehen, wie wir diesen Spirit, den wir 17 Jahre lang aufgebaut haben, auch bewahren können im Dialog mit den entstandenen Netzwerken weltweit, aber eben auch mit den ehemaligen Freiwilligen und den jetzt noch ausreisenden Freiwilligen im September 2026. Wir haben viele Erfahrungen gemacht und können sicherlich Orientierung geben damit auch, wie Weltoffenheit wirklich sehr praktisch vermittelt und erfahrbar gemacht werden kann.
Sie haben es gesagt, im September starten letztmalig 300 Freiwillige ihren 6- oder 12-monatigen Auslandsaufenthalt. 5 Millionen Euro hat das jährlich gekostet, eben bereitgestellt vom Auswärtigen Amt. Es gab Begleitprogramme für individuelle Lernprozesse, es gab Sprachkurse. Es ist ein Netzwerk entstanden, haben Sie gerade auch angesprochen, aus ehemaligen Teilnehmern und eben auch mit dem Ausland. Diese Strukturen, die wird es ja dann nicht mehr geben.
Diese Strukturen wird es nicht mehr geben. Wir bewegen uns da jetzt in einem dynamischen Umfeld, in schwierigen finanziellen Zeiten und müssen schauen, wie wir auch unserer UNESCO-Arbeit auch an anderen Stellen das weiterpflegen können. Wir haben beispielsweise ein Netzwerk von 300 Schulen in Deutschland, die UNESCO-Arbeit sehr aktiv betreiben. Und das sind alles die Punkte, wo wir sehen müssen, gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt auch, wie Bestehendes bewahrt werden kann und wie wir junge Menschen erreichen und begeistern für Ziele der UNESCO, für das, was es heißt, mit Bildung und Kultur Menschen weltweit kennenzulernen und selbst dann interkulturelle Kompetenzen zurückzubringen ins eigene Land und hier dann in verschiedensten Aufgabenfeldern wieder einzusetzen.
Man muss vielleicht noch mal dazu sagen, die Kultur ist tatsächlich eine Säule der deutschen Außenpolitik.
Völlig richtig. Mit dem Freiwilligendienst Kulturweit sind wir Teil der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik der Bundesrepublik Deutschland. Gleichzeitig setzen wir damit Ziele und Werte der UNESCO um, sind als deutsche UNESCO-Kommission eben auch Mittler dieser auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Und das eine ist, was können Institutionen tragen, ermöglichen mit solchen Programmen? Und das andere ist, was kann erreicht werden, damit viele Menschen, viele junge Menschen das auch weitertragen? Und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass wir nicht nur ein tolles Team haben bei Kulturweit, was das alles aufbaut und organisiert und begleitet, sondern eben auch starke Partnerorganisationen. Sie haben sie schon genannt, von Goethe-Institut, DAD und andere. Und vor allen Dingen eben auch diese über 6.000 jungen Menschen, die sich darauf eingelassen haben, diese Erfahrungen zu sammeln, sich da zu engagieren, stark ein aktuelles Deutschlandbild zu vermitteln. Das sind alles Personen, Persönlichkeiten, die wir im Sinne einer auswärtigen Kulturpolitik, aber auch im Sinne von UNESCO-Arbeit wirklich benötigen.
Das Programm Kulturweit, mit dem junge Menschen an Kulturinstitutionen im Ausland arbeiten konnten, wird eingestellt. Roman Luckscheiter war das, der Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission, die den Austausch organisiert. Ins benachbarte Ausland, in dem die Künste blühten im sogenannten goldenen Zeitalter, der Zeit also von Rembrandt und Rubens, Franz Hals und Vermeer. Viele große Namen sind das und es sind die von Männern. Deren Bilder füllen heute die Museumssäle. Frauen hat's natürlich auch gegeben in diesen 150 Jahren zwischen 1600 und 1750 und sie haben sogar gemalt, manche sehr erfolgreich. Aber sie sind in der Kunstgeschichtsschreibung fast verschwunden. Eine Ausstellung im Museum der schönen Künste im belgischen Gent entdeckt sie nun wieder. Sabine Oelze hat unvergesslich Künstlerinnen zwischen Antwerpen und Amsterdam gesehen.
Viele Werke in der Ausstellung wirken seltsam vertraut. Präzise Blumenstillleben, dramatische Historienbilder, Selbstporträts. Doch die Namen ihrer Urheberinnen sind kaum bekannt. Eine von ihnen, Judith Leister. Ihre Gemälde wurden jahrhundertelang Männern zugeschrieben. So auch dieses hier. Drei Musiker sitzen zusammen, ein Lautenspieler, ein Geiger und eine junge Frau mit aufgeschlagenem Notenbuch.
Judith Leister signierte die meisten ihrer Gemälde mit einem Monogramm. Ein J und ein L, kunstvoll verschlungen. Nach ihrem Tod konnte es jedoch niemand mehr entziffern. Man erkannte nur den Stil, typische Genremalerei, vergleichbar der von Franz Hals oder der ihres Mannes, der ebenfalls Maler war. Auf diese Weise ernteten diese beiden den ganzen Ruhm dafür.
Friederike van Damm, Kuratorin der Ausstellung Unforgettable, Unvergesslich, spricht von struktureller Amnesie, einem Vergessen mit System. Das Museum der schönen Künste in Gent hat mehr als 40 Künstlerinnen des 17. Jahrhunderts aus Städten wie Amsterdam und Antwerpen nun erstmals versammelt. Damals waren sie keineswegs selten. Viele waren sogar finanziell sehr erfolgreich. Zum Beispiel die Niederländerin Rachel Reuss. Sie verkaufte ihre Blumenstillleben teilweise teurer als ihr Zeitgenosse Rembrandt. Die Bouquets, gespickt mit Vanitas-Motiven, waren bei Sammlern in ganz Europa begehrt.
Zu Lebzeiten wurden diese Künstlerinnen für ihr Können gelobt. Doch als sich im 19. Jahrhundert die Kunstgeschichte als wissenschaftliche Disziplin etablierte und vor allem von Männern betrieben wurde, setzte sich die männliche Perspektive durch. Man fühlt sich eben stärker mit dem verbunden, was man kennt.
Nicht jedes Gemälde in dieser Ausstellung ist ein Meisterwerk auf dem Niveau eines Rembrandt, aber jedes erzählt eine erstaunliche Geschichte. Mehrere Selbstporträts der pfälzischen Prinzessin Luise Hollandin sind hier zu sehen. Ein frühes zeigt sie als junge Frau mit großen braunen Augen, kostbar gekleidet, selbstbewusst. Ein späteres dagegen als Nonne. Als Hollandin ihren eigenen Neffen heiraten sollte, ging sie lieber ins Kloster, um weiter malen zu können.
Sie floh aus ihrem Zuhause in ein Kloster bei Paris. Aber das war natürlich kein typischer Lebensweg. Eine andere Möglichkeit war, unverheiratet zu bleiben. Allerdings ein schwierigerer Weg. Denn von solchen Frauen erwartete man besondere Frömmigkeit. Diesen Weg wählte die berühmte Stilllebenmalerin Maria van Oosterweg. Sie lebte unverheiratet und zusammen mit ihrer Haushälterin.
Neben Porträts, Genrebildern und Historienmalerei zeigt die Ausstellung auch feine Spitzenarbeiten. Sie liegen in Vitrinen oder hängen hinter Glas, aufgewertet als Kunstwerke. Aus der Entfernung wirken einige fast wie gezeichnet. Erst aus der Nähe erkennt man die hauchdünnen Fäden. Spitze war im 17. Jahrhundert ein Luxusprodukt, oft teurer als ein Gemälde. Doch die Spitzenklöpplerinnen blieben meist anonym.
Ihre Arbeiten waren ein wichtiger Teil der damaligen künstlerischen Wirtschaft. Wenn man sie einfach ausblendet, kann man den Anteil von Frauen am kulturellen und wirtschaftlichen Aufschwung jener Zeit nicht wirklich verstehen.
Einige Künstlerinnen wurden in den vergangenen Jahren bereits wiederentdeckt. Die Stilllebenmalerin Clara Peters etwa oder die Brüsseler Historienmalerin Michaelina Vautier. Doch das Museum für schöne Künste in Gent zeigt, sie waren nicht alleine. Auf sehr konzentrierte und eindringliche Weise füllt die Ausstellung eine Lücke in der Kunstgeschichte und macht sichtbar, was vorsätzlich vergessen wurde. Eine längst überfällige Arbeit und ein großes Verdienst.
Künstlerin des Barock in einer Ausstellung in Gent. Ein richtiger Mann ist Wolf Biermann stets gewesen. Streitbar und ungerecht, beseelt von seinen Überzeugungen und unerschrocken. Ein Drachentöter, so nennt der 89-jährige Biermann sich selbst gern. Das Staatstheater in Meiningen hat diesem Helden nun einen Theaterabend gewidmet, der den selbstgewählten Titel Drachentöter aufnimmt. Biermann Drachentöter heißt die Collage, die Biermanns Leben erzählt, von der Kindheit im Schutt des Weltkriegs über die Zeit in der DDR bis zur Ausbürgerung 1976. Und natürlich wird der Barde auch besungen von gleich 7 Biermännern auf der Bühne. Henry Bernhard hat das gesehen.
An Drachen hat sich der 89 Jahre alte Wolf Biermann zeitlebens abgearbeitet. Der eine, der Faschismus, hat seinen Vater ermordet, der Jude und Kommunist war. Der andere, der Kommunismus, war erst Biermanns Leitwolf und dann, nach vielen inneren Qualen, der Drache, mit dem Biermann sich anlegte, bewaffnet nur mit Gitarre und spitzer Zunge. Im Meininger Stück Biermann Drachentöter schauen wir diesem ungleichen Kampf zu. Aber erst muss der kleine Wolf einstecken. Haft und Tod des Vaters, der Feuersturm im bombardierten Hamburg, die atemlose Beschreibung aus seiner Autobiografie gleicht einem expressionistischen Gemälde. Keine Floskeln, keine Phrasen, sondern tief Erlebtes und Erlittenes.
Luft holen! Wassertuch vor die Nase!
Der Feuersturm reißt ein brennendes Dach hoch über den brennenden Häusern durch die Luft. Brüllende Blechpappe!
Der Biermanns, und das zeigt sich als wirksame Idee der Regie von Frank Behnke, sind gleich 7. 5 Biermänner und 2 Bierfrauen im Biermann-Look von 1976, als der aufmüpfige Liedermacher aus der DDR ausgebürgert wurde, zottelhaarig und walrossbärtig. Allesamt Schauspieler, die selbst musizieren. Und sie geben alles, auf Gitarren, Bass, Schlagzeug und Klavier und mit 7 Stimmen.
Dies Deutschland ist ein Rattennest, mein Freund, wenn du dich kaufen lässt, egal für Ostgeld oder West. Du wirst gefressen. Und wenn man noch an dir kaut, dich schlecht bezahlt und gut verdaut, noch eh der nächste Morgen graut, kannst du vergessen.
Musikalische Einrichtung hat Lukas Umlauft besorgt, der nicht der Versuchung erlag, Biermann noch besser machen zu wollen, woran er hätte scheitern müssen, sondern er hat ihn verändert. So dass der ansonsten recht mäkelige Meister selbst später lobte:
Manche Lieder fand ich sehr gut gesungen. Im zweiten Teil fanden einige Lieder besser, als ich das könnte. Damit ihr wisst, wo Gott wohnt.
Der Autor des Meininger Stücks, Martin Heckmanns, erzählt Biermanns Leben streng chronologisch, illustriert mit 20 Songs. Zwischendurch wird natürlich gesprochen, Heckmanns hat Zitate arrangiert von Biermann, Jurek Becker, Margot Honecker, Manfred Krug, Helene Weigel, Johannes R. Becher und vielen anderen. Vorgetragen alle von den 7 Biermännern. Biermann Drachentöter ist eine Nummernrevue mit allen Vor- und Nachteilen, auch mit wunderbarem Slapstick, der immer auch politisch ist. So wie überhaupt das ganze Stück fast nur den politischen Biermann zeigt, weniger den Liebenden. Ein Manko. Das Stück erlaubt sich nur genauso viel Dialektik, wie Biermann selbst vorgibt. Zweifel erst dann, wenn Biermann selbst zweifelt. Es stellt ihm keine Fragen, die er sich nicht selbst stellt, und folgt ihm dabei gläubig, auch durch die Irrtümer. Biermanns enorme Eitelkeit, seine Selbstgerechtigkeit bleiben außen vor. Dabei hat er doch nur durch diese narzisstische Ausdruckswut solch grandiose Frechheiten wie die Stasi-Ballade oder die Populärballade schreiben können, trotz der nur zu verständlichen Angst vor dem Stasi-Knast, die er in seiner Autobiografie ja bekannt hat. Die Angst wird ausgelagert in die Figur des Biermann-Freundes und Dissidenten Jürgen Fuchs, in einem langen Gedächtnisprotokoll seiner Verhaftung, grandios gespielt als einzige von dutzenden Rollen ohne die Biermann-Maske von Gunnar Blume.
Mit dem Gesicht zur Wand. Eine Doppeltür. Schalt. Wird geöffnet und hinter dir geschlossen. Warum schlägst du nicht um dich? Ich habe von der Möglichkeit einer Verhaftung gesprochen. Aber das waren Worte. Ich habe noch nicht gewusst, was das heißt, verhaftet zu werden. Ich habe Worte verwendet, deren Bedeutung, deren Erlebnisinhalt ich nicht kannte. Ich habe noch nicht gewusst, wovon ich sprach. Aber ich bin doch unschuldig.
Biermann Drachentöter ist ein feines Ensemblespiel. Ein Stück, das Wolf Biermann verdient hat. Und wir, die Mutigen wie die Feigen.
Henry Bernhard über Biermann Drachentöter am Staatstheater in Meiningen. Die Architektur der Moderne, die ist bis heute maßgebliche Instanz beim Bauen. Und mehr entdeckt man wieder, was vom quadratisch-praktisch-Gutstandard abweicht. Das waren dann oft feine Villenbauten, bei denen es nicht auf den Preis ankam und die diese Großzügigkeit auch fühlbar machen und damit Vorbild dafür sein können, wie der Mensch vielleicht wohnen sollte, wenn man ihn als Menschen ernst nimmt. Die Häuser Esters und Lange von Ludwig Mies van der Rohe in Krefeld etwa oder jetzt wieder zu entdecken die Villa Beer in Wien von Josef Frank. Vor 5 Jahren hat ein Unternehmer das Haus gekauft und es denkmalgerecht sanieren lassen und nun als Kulturort wiedereröffnet. Das Haus erzählt auch die Geschichte seiner ehemaligen Bewohner, des jüdischen Ehepaars Beer nämlich, das wie Architekt Josef Frank Österreich in der NS-Zeit verlassen musste. David Freches hat Lothar Trierenberg in der Villa Beer getroffen, den Vorsitzenden der Stiftung.
Die Villa Beer ist ein Wohnhaus aus dem Jahr 1929-30 in einem Jahr errichtet. Und das Besondere daran ist, dass sie von außen sehr schlicht und einfach wirkt.
Aber im Inneren wird sichtbar, was sich Architekt Josef Frank beim Bau der Villa gedacht hat. Das Haus soll behaglich sein und der Mensch im Mittelpunkt stehen. Josef Frank hat die Villa Beer nicht als starre Wohneinheit entworfen. Es geht nicht um strengen Funktionalismus, sondern um ein Haus als lebendigen Ort.
Ich bin zwar gar kein Pianist, aber...
Rund 100 Jahre später ist das noch immer spürbar, unter anderem im Musikzimmer.
Wir haben hier einen wunderbaren Flügel stehen und ich behaupte immer, das Haus ist um diesen Flügel herum geplant. Man hört im ganzen Haus das Klavier und das ist ein kleines Wunderwerk der Architektur, weil es eben nicht auf der Erde steht, sondern im Halbstock und die Akustik des Raumes eigentlich macht.
Unterschiedliche große Räume mit unterschiedlicher Deckenhöhe waren typisch für die Wiener Moderne.
Wenn man hineintritt und durch das kleine Vorzimmer in die Halle, dann öffnen sich 3 riesige Räume, eine Raumstruktur, die ganz ungewöhnlich ist, wo die Räume sich ineinander schachteln.
Wer die Villa Beer betritt, steht in einem recht kleinen Vorzimmer, durch den Menschen deutlich über 2 Meter wohl schon gebückt gehen müssten. Nur ein paar Schritte weiter ins Innere wartet eine beeindruckende Eingangshalle, Deckenhöhe 5 Meter. Das ist einer seiner Lieblingsplätze im Haus, sagt Lothar Trierenberg.
In dieser Eingangshalle gibt es einen quasi am Boden stehenden Erker, eine Ausbuchtung mit 3 riesigen Scheiben, die den Garten öffnen. Man fühlt sich ein bisschen wie in einem Terrarium. Man betrachtet von diesem ausgestülpten Fenster das Haus von außen und sitzt eigentlich mitten im Garten. Und es ist wunderbar, hier zu sein.
Die Räume in der Villa Beer sind oft durch bunte Vorhänge mit Blumenmuster voneinander getrennt. Die kommen neben den weiß gestrichenen Wänden besonders gut zur Geltung. Genau wie der Boden im Speisezimmer mit seinen unterschiedlichen Brauntönen.
So schachbrettartig verlegt der Boden und da braucht es auch keinen Teppich zum Schmuck.
Eiche und Mahagoni?
Eiche, Mahagoni, Ahorn und Palisander.
Die Böden waren nur ein Teil der aufwendigen Restaurierungsarbeiten. Nach 15 Jahren Leerstand kam unter anderem eine neue Heizung hinzu, neue Elektrik und das Dach war auch undicht. 10 Millionen Euro hat die Restaurierung gekostet. Insgesamt 30 Betriebe waren an den Arbeiten im Garten, der Heizung oder am Dach beteiligt. Darunter viele Menschen, die eher wenig Zugang zu Kunst und Architektur haben. Aber bei fast allen habe es Klick gemacht in Bezug auf den Geist von Josef Frank. Stichwort Behaglichkeit.
Die Mitarbeiter haben relativ schnell nach den ersten Wochen verstanden, dass hier was Besonderes passiert. Und es war jetzt letzte Woche ein kleiner Preview, da war der Polier mit einem Strahlen im Gesicht, weil er gesagt hat, wir haben das hier gemacht. Und das ist wunderschön.
Wer sich von der Behaglichkeit selbst überzeugen möchte, kann das ab dem Sommer sogar über Nacht tun. Wer die große Wendeltreppe hinaufgeht, landet auf einer Etage mit 3 Gästezimmern. Es sind die einzigen möblierten Räume im Haus und soll an die Geschichte von Julius Bär und seiner Frau Margarete erinnern.
Wir wollten das Haus leer lassen, um einerseits die Fantasie anzuregen, wie könnte ich hier leben, und andererseits auch das Verschwinden der Familie zu thematisieren, mit der tragischen Geschichte, dass sie halt wie alle, letztlich alle jüdischen Familien, ab 38 in Österreich zur Flucht gezwungen waren, die Tochter zurücklassen musste, die hatte eine Behinderung. Man ist dann in Weißrussland letztlich ermordet worden von den Nazis.
Die Familie Bär hat nie wieder in dem Haus gelebt. Auch Architekt Josef Frank ist vor den Nazis geflohen, nach Schweden. Sein Kollege Oskar Vlach in die USA. Diese Geschichten werden in der Villa Bär bewusst nicht in Wandtexten oder durch Audioguides vermittelt, sondern durch persönliche Führungen.
Weil sie meiner Meinung nach am meisten ankommen und berühren, wenn man sie von einem Menschen erzählt bekommt und nicht irgendwo abliest.
Ein neuer alter Kulturort, die Villa Bär in Wien. In den Kulturmeldungen mit Michael Köhler geht es jetzt um das kommunikative Begleitfeuer zum Krieg im Nahen Osten.
Zu jeder Kriegshandlung gehört spätestens seit den französischen Revolutionskriegen am Ende des 18. Jahrhunderts ja auch die mentale Erhebung der Herzen, ein Einschwören auf nationale Kriegsziele. Die Trump-Regierung nutzt dazu moderne Memes, um für den Iran-Krieg zu werben. Die PR-Kampagne ziele auf junge Männer, erniedrige darin allerdings die Opfer des Krieges, so die Agentur Reuters. So hört sich das dann an in dem Video. Bei 60 Millionen Mal schon ist allein diese Social-Media-Kampagne mit einem Mini-Video im Stil des Ego-Shooter-Videospiels Call of Duty geklickt worden. Nach einem Videoschnitt sind Kampfjets zu sehen, die von einem Flugzeugträger starten, Raketen, die in Zeitlupe ihr Ziel finden, zerstörte Drohnen, dazu der hämmernde Rhythmus mit Musik des Rappers Childish Gambino. Und mit tiefer Stimme sagt der Erzähler, we're winning this fight, we've taken control. Wir gewinnen diesen Kampf und haben die Kontrolle übernommen. Im Vordergrund des Videos stehen technologische und tödliche Macht des Militärs, gemixt mit Popkulturreferenzen. Andere Filmchen, die nutzen Superman, Iron Man, Gladiator, und Kritiker sprechen von geschmackloser Gamifizierung des Kriegs. Ziel einer Kommunikationskampagne sollte hingegen sein, zu erklären, warum der Iran angegriffen wird, nicht wie man Sachen in die Luft springt, so Kritiker. Auch weitere Referenzen an die Popkultur werden genutzt, um nachträgliche Pop-Promotion für den andauernden Iran-Krieg zu machen. Mit der Absicht, finanziell unabhängig zu bleiben, die Zukunft zu sichern, geht das Frankfurter Städel-Museum andere neue Wege und sammelt Geld, wirbt um Zustiftungen. Dazu hat das Kunsthaus laut eigenen Angaben als erstes Kunstmuseum eine sogenannte Endowment-Kampagne gestartet. Nach dem Vorbild US-amerikanischer Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen soll das Städel-Grundstockvermögen auf mindestens 100 Millionen erweitert werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, dass ein Viertel schon erreicht sei. Man wolle sich allerdings, und das sei garantiert, die Unabhängigkeit bewahren und von Einfluss frei sein. Direktor Philipp Demand wird vom Blatt zitiert mit den Worten, das Endowment ist eine historische Aufgabe und ein Wendepunkt. Daher erfahren wir große Unterstützung.
Michael Köhler war das mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Massive Angriffe durch Israel und die USA auf den Iran, die Debatte über die Attacken in Deutschland und der Wahlkampfabschluss in Baden-Württemberg. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.